Herr Vater, ich danke dir, dass es so ein Geschenk ist, dir nachzufolgen, dass du das möglich gemacht hast, dass du uns geliebt hast, als wir noch gegen dich waren, als du deinen Sohn geschickt hast auf diese Erde, dass er für uns starb, dass ein neues Leben, ein schönes Leben, ein gutes Leben möglich ist, dass du alles für uns gegeben hast und dass wir dich in unser Herzen einladen dürfen, Jesus. Hab Dank dafür. Dir gehört alle Ehre in deinem Namen. Amen. Es wird immer schlimmer. Diesen Eindruck kann man durchaus bekommen, wenn man Nachrichten hört. Oder früher war alles besser. Die Politik ist nicht mehr das, was sie einmal war. Finanzskandale, Schmiergeldaffären. Ja, und auch in der Gesellschaft werden Themen wie Scheidung, Homosexualität zum Normalen. In der Tageszeitung oder Online-Plattformen wird Werbung gemacht für Ehebruch. Schließlich ist es ja günstiger wie Antidepressiva. Straftaten werden kleingeredet, die Flüchtlingskrise. Und trotz der deutschen Vergangenheit merkt man, dass es immer noch braunes Gedankengut gibt. Embryonen werden zum Rohmaterial als Ersatzteilvorrat. Und auf den religiösen Jahrmarkt, da findet man quasi alles. Von der Anbetung von Bäumen, irgendwelche Psychotechniken hin zum radikalen Islam. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, kann es überhaupt noch schlimmer werden? Um ehrlich zu sein, diese Frage ist nicht neu. Wenn ich in die Bibel schaue, dann gehen wir mal 3000 Jahre zurück. Da wird von einem König berichtet, der heißt Omri. Und über ihn heißt es, Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn, und zwar schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren. Omri war der Beste darin, Böses zu tun. Schlimmer als alles zuvor. Und man denkt sich ja durchaus, hey, das Level ist so hoch, da geht nichts mehr drüber. Das Spannende ist, Omris Sohn heißt Ahab. Und Ahab wird beschrieben als, Ahab tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen sind. Also auch mehr als Omri, mehr wie sein Vater. Obwohl man dachte, mehr geht nicht mehr, nur eine Generation später war König Ahab, der hier reingetragen wird, der das Ganze nochmal toppte. Ahab ist ein bisschen schlecht drauf, der ist nicht ausgeschlafen, der lässt den Kopf ein bisschen hängen. Aber ich möchte euch ein bisschen was über Ahab erzählen. Ahab weitete den Götzendienst, den seine Vorgänger schon eingeführt haben, aus. Er schloss eine Ehe mit einer Person, die hieß Isabel, einer phönizischen Prinzessin, und die etablierte mit Ahab zusammen die Götter Baal und Aschera. Und die wurden zur Staatsreligion. Ahab baute ihnen einen Tempel, Ahab richtete ihnen einen Altar ein, und das führte einerseits zum moralischen Verfall in der Gesellschaft. Es führte andererseits zur Wahrsagerei, zur Tempelprostitution und all diese Dinge. Was Ahab kennzeichnete ist, er ging mit seinen Gegnern nicht zimperlich um. Das heißt, wer an den Gott Israels glaubte, der wurde einfach getötet. Ende der Geschichte. Wer sich nicht diesen neuen Kulten, dem Baals und den Aschera-Kult hingab, der wurde getötet. Und das Ganze natürlich vom Staat finanziert. Ahab, der König, der baute die Stadt Jericho auf. Jericho war eine der Städte, die das Volk Israel einnahm. Und als Jericho in Trümmern da lag, sprach Josua, der Krieger, der das geschafft hat, einen Fluch über diese Stadt auf, wer versuchen wird, diese Stadt wieder aufzubauen. Ahab war das egal, er machte sich dran, das wieder aufzubauen. Und wir können es so zusammenfassen, es drohte nicht nur eine Vermischung wie bei anderen Königen auch, sondern es drohte, dass der Glaube an Gott komplett ausgelöscht wird und ersetzt wird mit dem Glauben an einen anderen Gott. Und zum ersten Mal erleben wir, wie Gott eine Opposition gegen den König setzt. Gott beruft eine einzelne Person, einen Propheten namens Elia, übersetzt auf Deutsch, Jahwe ist Gott. Er allein soll was daran ändern, dass Gott von der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Götter verschwindet. Er allein soll was daran ändern, dass der Glaube an den Gott bestehen bleibt. Er bekommt die Berufung, sich dem König zu widersetzen. Und das nächste, was wir lesen, ist, Elia schafft es, mit dem König zu reden. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Angie gesprochen hast. Ich noch nicht. Ich habe auch keine Idee, wie ich das schaffen könnte, weil die Bodyguards, die sind eine Nummer größer als ich und mindestens zwei Nummern stärker als ich. Und so viel schneller bin ich wahrscheinlich auch nicht und all diese Dinge. Aber dieser Elia, der hat es geschafft, direkt von Angesicht zu Angesicht mit diesem König Ahab reden zu können. Und eines ist sicher, an seiner Botschaft lag es nicht, weil die Botschaft, die er hatte, die kosten eigentlich 30 Zentimeter, also Kopf ab. Seine Botschaft war, die nächsten Jahre wird es nicht mehr regnen, bis ich wieder bete und sage, es wird wieder regnen. Ey, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du der König wärst und jemand kommt und sagt, jetzt wird es nicht mehr regnen. Wahrscheinlich hat er gedacht, was für ein Spinner. Was für ein Idiot. Das Problem ist, Elia hatte recht. Wir werden noch hören, 3 Jahre lang hat es nicht geregnet. Und die Hungersnot wird immer breiter, weil das Land liegt brach. Die Pflanzen, die Tiere, sie verkümmern. Ja, selbst der König leidet unter Hunger, dass er sich selbst auf die Suche macht nach Essen. Also nicht nur seine Boten und die geringen Dienstleute, sondern er selbst sucht nach Essen. Kleine Randnotiz nebenbei. Baal und Aschera sind Götter der Fruchtbarkeit. Das Volk jagt also Fruchtbarkeitsgötter nach und das Bild, was sie hatten, ist, indem sie mit den Tempelprostituierten Sex hatten, animieren sie die Götter, auch fruchtbar zu sein. Und Gott schenkt eine Dürre und die Fruchtbarkeitsgötter können es nicht verhindern. Aber das Volk nimmt davon keine Notiz. Elia, der Prophet, hat vorhergesagt, dass es nicht regnen wird. Und Gott gibt ihnen den Auftrag, er soll zu einem Bach gehen, der heißt Kriet, und dort wird er versorgt werden von Raben. Die werden ihm was zu essen bringen. Ich weiß nicht, wie viele Raben ihr schon erlebt habt, die euch was von Mike Drive gebracht haben. Ich nicht, aber die Raben haben es getan. Und irgendwann, als das Flussbett vertrocknet war, kriegt Elia wieder die nächste Anweisung. Geh in die nächste Stadt, dort wirst du eine Witwe sehen und die wird dich versorgen. Elia pilgert in die Stadt, Elia trifft eine Witwe und sagt zu ihr, mach mir mal was zu essen. Und die Witwe ist verzweifelt. Die sagt, hey, das letzte Öl, das letzte Brot, es wird die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn und dann werden wir sterben. Elia sagt, hey, das ist ganz easy. Du kochst erst mir, danach dürft ihr was von den Resten essen. Aber Gott wird dafür sorgen, dass euer Krug, dein Krug von Öl und Mehl nicht leer wird. Und was passiert ist? Genau das. Die Witwe kocht zuerst für Elia. Und die Witwe erlebt, dass über Jahre hinweg das, was eigentlich nur für eine Mahlzeit reicht, für jeden Tag eine Mahlzeit reicht. Es kommt schlimmer. Der Sohn der Witwe stirbt. Aber was macht man, wenn man schon einen Propheten zu Hause hat? Ja, okay, er weckt ihn wieder von den Toten auf. Also mir wird es richtig Spaß machen, über Elia zu sprechen. Aber der Punkt ist, wir sprechen über Bad Boys, wir sprechen über Ahab. Und Gott gibt ihnen im dritten Jahr, also nach 3 Jahren Dürre, den Auftrag, geh zum König Ahab. Denn ich will es wieder regnen lassen. Das sollst du dem König ausrichten. Was wird wohl geschehen, wenn Ahab und Elia sich begegnen? Meint ihr, der hat vergessen, wer vor 3 Jahren gesagt hat, dass die Dürre kommen wird? Ich meine, damals hat er ihn belächelt, okay, aber wer wird wohl verantwortlich sein für die Dürre? Also in Ahabs Augen war das ganz klar, dieser verrückte Spinner, der das gesagt hat, der ist auch dafür verantwortlich. Das Problem war, die Perspektive von Elia sah anders aus. Der hat nämlich gesagt, hey, du und deine Väter, ihr seid dafür verantwortlich. Ihr habt euch gegen Gott gewendet, ihr habt den Herrn missachtet, ihr habt ihn eingetauscht gegen Baal und Aschera und deshalb werdet ihr als Konsequenz diese Dürre haben oder deswegen hattet ihr sie. Diese Worte erinnern mich an eine Aussage von Anne Graham. Die wurde anlässlich vom 9. September gefragt, wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann Gott so eine Katastrophe zulassen? Schaut er weg? Ist er nicht da? Und wisst ihr, was ihre Antwort war? Ich glaube, dass Gott zutiefst traurig darüber ist, genauso wie wir. Aber seit so vielen Jahren sagen wir, dass Gott aus unseren Schulen verschwinden soll. Sagen wir, dass Gott aus unserer Regierung verschwinden soll. Dass Gott aus unserem Leben verschwinden soll. Und Gott ist ein Gentleman. Und er hat sich still und leise zurückgezogen. Und wie können wir erwarten, dass er auf der einen Seite sich aus unserem Leben zurückzieht, aber auf der anderen Seite wollen wir seinen Segen und seinen Schutz behalten. Und doch verlangen wir, dass er uns in Ruhe lässt. Mich bewegen diese Worte. Wie schnell sind wir im Leid dabei, Gott die Schuld zu geben und übersehen, dass wir ihn aus unserem Leben geschmissen haben. Wie oft schmeißen wir Gott Sachen an den Kopf und machen ihn für was verantwortlich, wo wir die Entscheidung getroffen haben in unserem Leben, wo wir auf die Fresse gefallen sind und auf einmal soll Gott dran schuld sein? Vielleicht hat er sogar geredet und gewarnt, aber wir haben es trotzdem gemacht. Elia ist aber nicht nur gekommen, um große Töne zu sprechen, sondern er leitet das große Finale ein. Er hat einen Auftrag an Ahab und sagt, hey, sammel mal deine 450 Baalspropheten, deine 400 Propheten der Aschera. Wir werden einen Wettstreit machen. Ich gegen die 850 Leute. Das Ganze wird am Berg Karmel stattfinden. Zuschauer wird das Volk sein und Schiedsrichter ehrlicherweise auch das Volk. Und der König lässt sich drauf ein. Der König sammelt diese Propheten. Und jetzt stellen wir uns mal diesen Berg vor, wie so ein Fußballstadion, das voller und voller wird und voller wird. Und kurz vor Anpfiff, du siehst fast keinen freien Platz mehr. Die Aufmerksamkeit wird höher. Hausaufgaben machen, lernen, arbeiten, kochen, sich Sorgen machen, all das interessiert jetzt nicht. Die Frage ist, was wird jetzt passieren? Und ich stelle mir so vor, wie die Mannschaften einlaufen. 1, 2, 3, 7, 8, 10 Minuten, bis die ganzen Baals- und Aschera-Propheten reingekommen sind. Und dann kommt die zweite Mannschaft, eine Person. Man muss nicht gut in Mathe sein, um zu merken, wer der Favorit ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass Messi gegen 850 andere ein Fußballspiel gewinnt, obwohl er Messi ist. Aber die können einfach das Tor zumauern, also stapeln. Aber auf einmal kommt Bewegung ins Spiel. Elia nimmt das Stadionmikrofon und die Leute denken, jetzt wird er seinen Schlachtruf vortragen. Oder er will die Kontrahenten provozieren. Aber ehrlicherweise, nichts davon passiert. Elia hat eine Frage und die heißt, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wenn der Herr wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn Baal der richtige Gott ist, dann folgt ihm nach. Ich stelle mir vor, wie die Worte Nachklang haben. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Ich stelle mir vor, wie die Worte an mich gerichtet werden. Samuel, wie lange hinkst du noch auf beiden Seiten? Wie lange willst du noch der Entscheidung aus dem Weg gehen? Wie lange versuchst du, was zu vermischen, was gar nicht vermischbar ist, was nicht zusammenpasst? Wie lange hinkst du hin und her? Ist es nicht so, wie wenn ein Volk ein zweifaches Böses tut, die Quelle lebendigen Wassers zerstört und dafür eine Quelle nimmt, die das Wasser nicht mal halten kann? Auf beiden Seiten hinken heißt, Gott zu verlassen, der das Volk aus Ägypten geführt hat, und stattdessen was zu wählen, was keine Kraft hat. Auf beiden Seiten hinken heißt, auf der einen Seite Ehebruch treiben, blutverschmierte Hände haben, Götzen anbeten und im selben Moment meinen, Gott anbeten zu können. Es passt nicht zusammen. Gott ist da so deutlich. Gott sagt so deutlich, dass wir nicht sagen können, der eine Lebensbereich, in dem ehr ich Gott und im nächsten Lebensbereich mache ich, was ich will. Es passt nicht zusammen, nicht auf Dauer. Wie geht es uns in unserer Nachfolge als Christ? Haben wir auf der einen Seite so dieses Gesicht, was wir bei der Arbeit haben, der Geschäftsmann, der sich überall durchsetzt, und auf der anderen Seite, sonntagmorgens, 1,5 Stunden, das fromme Gesicht, Okay, im Gebetsabend noch 1,5 Stunden, also 3 pro Woche. Ich glaube, Teilzeitchristen und Freizeitheiden passen nicht zusammen. Ich glaube, Gott lädt uns dazu ein, ihm nachzufolgen, jeden Tag neu, 24 Stunden am Tag, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, bis wir irgendwann sterben und sehen werden, woran wir geglaubt haben, und es wird gut. Aber es ist eine irreführende Vorstellung zu sagen, ich kann hin und her schwenken, mal das eine, mal das andere. Und wie oft habe ich schon mit Christen gesprochen, die fragen, gerade junge Leute, wie weit darf ich zum Beispiel beim Sex vor der Ehe gehen? Und jetzt stellen wir uns mal vor, hier in der Mitte ist das, was Gott zu 100% gefällt. Und die Frage, wie weit darf ich gehen, ist doch eigentlich, wie weit kann ich hier draußen noch am Rand sein, dass, wenn ich sterbe, ich noch bei Gott bin? Aber ehrlicherweise ist die Bewegung, ich komme immer weiter weg von Gott. Ich laufe immer weiter weg von ihm. Aber sollte nicht unser Ziel, unser Verlangen sein, ihm nachzufolgen, dass wir so weit wie es geht dort sind, was Gott am besten gefällt, was er für unser Leben bereithält, was ihn ehrt, womit wir ihm das zurückgeben, wofür er uns freigekauft hat? Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten hin und her? Das Volk, es antwortet nicht. Und an der Stelle erklärt Elia den Wettkampf. Er sagt, die Baalspropheten, also die 850 Leute, die schnappen sich einen Stier, die bauen einen Altar, die bereiten das Opfer vor und dann beten sie. Und wenn ihr Gott, also Baal oder Asherah, mit Feuer antwortet, ist es der lebendige Gott. Und ich habe auch einen Stier und ich baue auch einen Altar und ich werde es auch vorbereiten, aber ich werde auch kein Feuer daran legen und ich werde beten. Und wenn mein Gott mit Feuer antwortet, dann ist er der richtige Gott. Und was passiert, ist wirklich ein Spektakel. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen. 850 Priester, die den Altar vorbereiten und rumschreien, Baal, höre uns. Und weil das nichts hilft, schreien sie lauter und lauter und sie tanzen und sie feiern und sie werden immer wilder. Aber eine Antwort gibt's nicht. Und Elia, ich weiß nicht, ob er auf seine Apple Watch geguckt hat, irgendwann langweilt es ihn und er fängt an, die anderen zu spotten und sagt, hey, was ist los mit eurem Baal? Ist er gerade in Gedanken? Schläft er? Ist er austreten auf der Toilette? Oder was ist los? Die Propheten gaben nicht auf. Immer weiter, immer wilder. Sie fingen an, sich zu ritzen, in eine Ekstase zu geraten. Doch es passierte nichts. Irgendwann ist es Elia genug und er sagt, hey, komm drüber. Er baut diesen Altar auf. Er richtet diesen Stier her. Er holt 12 Eimer Wasser, schüttet ihn über das Fleisch, über diesen Altar, hat einen Graben drumherum gegraben. Das Wasser sammelt sich und fängt an zu beten. Und das Feuer fällt. Der Stier ist weg. Es riecht ein bisschen nach Braten. Die Männer, die gern grillen, die freuen sich. Der Altar ist weg. Das Wasser ist weg. Das Volk ist begeistert. Was 850 Propheten nicht tun können, weil sie an den toten Gott glauben, ein richtiger Prophet, der an den lebendigen Gott glaubt, der kann es tun. Und Gott hat gezeigt, dass er der wahre Gott ist, der über Naturgewalten verfügen kann. Er, der mächtig ist. Und wisst ihr was? Wisst ihr, wer unter den Zuschauern war? Unser Freund König Ahab. Der hat bei dem Ganzen zugeguckt. Wie stärker kann man noch die Ohnmacht der Götzen zeigen? Wieso? Was braucht es noch, um zu demonstrieren, wie mächtig Gott ist? Und wisst ihr was? Gott setzt noch eins drauf. Elia geht zu Ahab und sagt, hey, die Zeit ist geschlagen, es wird jetzt bald regnen. Und Elia, wenige Zeit später, betet er und der Regen fällt. Und Ahab kommt nass nach Hause. Und Ahab ist von diesem Berg, wo dieser Wettkampf war, mit seinem Pferdewagen zum Palast geritten. Und Gott gab Elia, dem Propheten, Kraft, dass er schneller laufen konnte wie die Pferde. Also drei Wunder nacheinander. Und Ahab kommt nach Hause. Ahab geht zu seiner Frau Isabel, erzählt ihm all die Dinge, die er erlebt hat, erzählt ihm, was für Wunder er gesehen hat, erzählt ihm, dass 850 Priester nicht in der Lage, Feuer fallen zu lassen. Und ein Mann, ein Gebet, ein paar Worte, das Feuer fällt und das Wunder geschieht. Und Ahab erzählt es. Hey, was für eine Chance, wenn man jetzt nicht Gott in seinem Leben einlädt, wann dann? Hey, Ahab hat das alles sehen dürfen. Ahab war live dabei, nicht nur von Hörensagen, mit eigenen Augen. Also, ich glaube, nur das, was ich sehe, wäre möglich gewesen. Aber der Punkt ist, statt dass Isabel und Ahab umkehren, wird sie wütend. Dieser Prophet Elia, der muss weg. Der wird jetzt wirklich seine 30 Zentimeter kürzer. Und sie schickt Boten zum Elia, um ihm zu sagen, morgen um diese Zeit bist du tot. Und ich frage mich, wie stärker hätte man noch die Ohnmacht dieser Götzen zeigen können? Hätte es jemals noch eine bessere Chance gegeben, umzukehren und den lebendigen Gott in seinem Leben einzuladen als jetzt? Und ich meine, dieser Verrückte war ja auch noch in der Lage, die Dürre zu beenden. Aber Isabel und im Anschluss König Ahab, die verschlossen ihr Herz dagegen und schickten eben diesen Boten. Mal ehrlich, warum schickt Isabel diesen Boten? Also wenn sie König Ahab einfach nur töten wollte, warum geht sie nicht hin und lässt ihn gleich töten? Warum schickt sie diesen Boten? Ich glaube, es war nichts anderes wie ein Bluff. Das Problem ist, die Drohung, sie erzielte das, was sie wollte. Sie erreichte ihr Ziel, weil Elia, der fürchtet sich. Elia haut ab, rennt in die Wüste und wünscht sich zu sterben. Und es dauert eine Zeit, bis Gott ihn wieder aufgebaut hat. Gott macht ihm deutlich, du bist nicht der Einzige, der übrig geblieben ist. Du bist nicht allein. Ich habe bereits am Anfang schon erwähnt, König Ahab wird beschrieben mit den Worten, es gibt keiner, der schlimmer machte wie er. Er wurde zum Maßstab des Bösen für spätere Könige. Und was mich so schockiert ist, dass er Gottes Handeln beobachten und sehen konnte, dass Gott um sein Herz geworben hat, aber er sich dagegen verschlossen hat und immer stärker zum Feind Gottes wurde. Nur Wunder zu sehen, heißt nicht automatisch, auch Gott kennenzulernen und in seinem Leben einzuladen. Leider. Wir waren vorletzte Woche, auf der Leitertagung und dort hörten wir einen Satz, hinter jedem starken Leiter steckt eine noch stärkere Frau. Und ich glaube, Ahab ist so die Bestätigung der Regel, also die Ausnahme. Weil hinter jedem bösen König steckt eine noch bösere Königin. Isabel ist meines Erachtens vielleicht die böseste Frau, die in der Bibel beschrieben wird. Und Ahab, obwohl er so nah dran war, obwohl er so viel sehen und beobachten konnte, er richtete sich doch lieber nach dem, was seine Frau wollte. Es wäre möglich gewesen, aber er wollte nicht. Und ich frage mich, wie schaut es in unserem Leben aus? Wer sind die Ratgeber in unserem Leben? Wer hat das Recht, in unser Leben hineinzusprechen, unser Leben zu prägen? Und unterstützen die Ratgeber das Gute oder ziehen sie uns weg von Gott? Und ich glaube, so ein ständiges Tropfen negative Rede kann unseren Glauben richtig aushöhlen, kann unseren Glauben zerstören und kaputt machen. Und am Ende bleibt nicht mehr viel übrig. Mein Leben als Jugendlicher wäre so viel anders gelaufen, wenn ich ein bisschen schlauer gewesen wäre bei der Entscheidung, wer in mein Leben reinsprechen darf. Ich hätte mir viel Schmerz ersparen können. Heißt nicht, dass ich die Zeit rückwärts drehen will. Aber doch wäre es nicht verkehrt gewesen, cleverer zu sein. Wer darf in dein Leben reinsprechen? Wie viele Berufungen von Gott wurden zerstört durch falsche Ratgeber? Ja, vielleicht auch durch falsche Ehepartner. Stellt euch mal einen Pastor vor, den sein größter Kritiker die eigene Ehefrau ist, die ständig sagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du taugst nichts. Was soll der Mann groß machen? Vielleicht schafft er es 2 Jahre oder 5. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er als Pastor in Rente gehen wird, ist so gering, weil er vielleicht die falsche Frau geheiratet hat. Ich weiß nicht, ob man sowas sagen darf, aber ich mach's einfach mal. König Ahab, er erweist sich an so vielen Stellen als kluger Bündnispolitiker. Folgende Szene: Ben-Hadad, der König von Aram, kommt mit 32 weiteren Königen, Klammer auf, und deren Soldaten, Klammer zu, um die Stadt zu belagern. Und sie schüchtern Ahab ein. Sie sagen, morgen um diese Zeit wird all dein Gold, wird dein Silber, deine Frauen, ja, und deine Kinder mir gehören. Ahab sagt, ist in Ordnung, ich habe keine andere Wahl. Als Ben-Hadad diese Worte hört, denkt er sich, okay, dann setze ich noch eins drauf. Morgen werde ich kommen, durch die Stadt laufen und alles, was mir gefällt, werde ich mir nehmen. Und jetzt sagt Ahab, das Erste ist in Ordnung, du kannst mein Gold, mein Silber, meine Frauen haben, das ist okay, aber durch meine Stadt laufen, das geht nicht, weil du führst Dinge im Schilde, die sind nicht so toll. Das Problem ist, mit dieser Nachricht war das Ganze auf Angriff gestimmt. Da war klar, da gab es kein friedliches Miteinander mehr, sondern Ben-Hadad und seine 32 Könige werden gegen sie vorziehen. Und in dieser Stelle kommt ein Prophet zum König Ahab und er sagt, obwohl die anderen übermächtig sind, Gott wird dir den Sieg schenken. Der Kampf kommt, das unterlegene Volk Israel gewinnt. Ben-Hadad denkt sich, okay, das war jetzt im Bergland, wahrscheinlich haben die irgendwelche Berggötter, aber im Tal, da werden wir sie besiegen. Also es kommt zur nächsten Schlacht und wieder kommt ein Prophet und wieder sagt der Prophet, die anderen sind stärker als du, aber ich werde dir den Sieg schenken. Und was passiert ist? Sie gewinnen wieder. Aber Ahab gehorcht Gott nicht, weil Gott hat auch gesagt, du sollst diesen Ben-Hadad nicht am Leben lassen. Ahab ist es egal. Und der nächste Prophet kommt zu Ahab und sagt, hey, weil du nicht gehorsam warst und sein Leben verschont hat, wird es dich dein Leben kosten. An so vielen Stellen spricht Gott Ahab immer wieder direkt an, zeigt ihm, was als nächstes kommt, zeigt ihm seine Schritte, zeigt ihm, dass er das Ganze in Kontrolle hat. Und Ahab, ist es egal. Ahab hört nicht drauf. Ahab macht einfach weiter. Nach diesem Ereignis lesen wir Folgendes über König Ahab. Neben seiner Residenz gab es einen Weinberg von Naboth und er wollte diesen Weinberg unbedingt haben. Das Problem war, im Volk Gottes war damals Land zugeteilt von Gott und Naboth war das wichtig. Der hat gesagt, ich verkaufe das Land nicht, selbst wenn du mir einen besseren Weinberg gibst, selbst wenn du mir viel Geld gibst, ich behalte diesen Weinberg, weil Gott ihn damals meinen Vätern gegeben hat. Und König Ahab, der ist richtig beleidigt und traurig. Aber was wäre König Ahab ohne Isabel? Isabel sagt, hey, warum machst du dir Gedanken? Du bist der König, das ist ganz easy, vertrau mir, ich kümmere mich drum. Isabel schreibt ein paar E-Mails im Namen von König Ahab. Wenig später wird Naboth verleumdet und Naboth wird getötet. Und König Ahab bekommt den Weinberg. Einfache Geschichte. Kaum einer hat es mitbekommen, außer Gott und seine Propheten, weil zu denen redet Gott immer wieder. Und Elia kommt zu Ahab und sagt, hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? An der Stelle, wo die Hunde das Blut von Naboth geleckt haben, werden die Hunde dein Blut lecken. Keine coole Ansage an den König. Darüber hinaus sagt Elia, die Königsherrschaft von dir und deiner Familie wird bald zu Ende sein. Ja, und wenn wir schon dabei reden, solche tolle Nachrichten auszutauschen, deine Frau, die wird nicht unbedingt schöner sterben wie du. An der Stelle ruft uns die Bibel nochmal im Kopf, wie sehr Ahab getan hat, was böse war in den Augen des Herrn. Und ich glaube, Ahab war ehrlicherweise mehr wie eine Marionette in der Hand von Isabel. Sie hat es angeleitet mit den ganzen Götzen, mit der Tempelprostitution. Und wo er erstaunt war über die Wunder Gottes, hielt sie an Hass und Zorn fest. Und so geschieht es, dass Ahab es zulässt. Aber als Ahab die Worte hört, dass die Dynastie zu Ende gehen wird, da wird er traurig und trauert. Und kurze Zeit danach lesen wir von einer letzten Schlacht. Wieder verbündet er sich mit anderen Leuten und sie wollen gegen Syrien in Kampf ziehen. 400 Wohlfühlpropheten sagen, das wird richtig gut, ihr werdet gewinnen. Aber dieser verbündete König, der war noch nicht so ganz zufrieden, der fragt, gibt es nicht so einen Propheten des Herrn? Und Ahab sagt, ja gut, da gibt es diesen Micha, aber den mag ich nicht, weil der sagt immer Sachen, die mir nicht so gefallen. Cooles Auswahlkriterium, oder? Den mag ich nicht, weil der sagt nicht das, was ich hören will. Wie heute, würde ich fast sagen. Auf jeden Fall lassen sie Micha kommen. Die Boten sagen schon, was er zu sagen hat. Das Problem ist, Gott sagt ihm was anderes. Das Problem ist, Micha hat wirklich keine gute Nachricht, weil Micha sagt, ihr zwei werdet sterben. Und euren Völkern wird es nicht gut gehen. Das weitere Problem ist, den Königen war es egal, weil die Wohlfühlpropheten haben ja gesagt, es wird schon werden. Und ihr ahnt es schon, was geschieht, sie ziehen in den Krieg. Und wir lesen, dass ein Soldat einfach mal blind quasi mit dem Bogen rumschoss und er traf Ahab. Ahab zog sich aus der Mitte des Gefechts raus, um sich ein bisschen zu schonen, aber es reichte nicht, am Abend starb er. Und wir lesen weiter, dass man den Wagen am Teich von Samaria hinbrachte und wusch, dort, wo sich die Huren badeten. Dort spülte man es ab und die Hunde leckten sein Blut, so wie es Gott durch den Propheten Elia vorhergesagt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Sätze hört. Ich finde, das ist nicht unbedingt eine schöne Geschichte. Ich werde sie meinen Kindern so nicht vorlesen beim ins Bett bringen, ich verspreche es euch und mir. Keine Geschichte, über die wir gerne lesen, hören und reden. Irgendwie makaber und eklig. Aber doch möchte ich es an dieser Stelle tun, weil ich glaube, es unterstreicht etwas. Ich möchte euch einen Vers aus einem Psalm vorlesen. Dort heißt es, freuen wird sich der Gerechte, wenn er die Rache anschaut. Er wartet im Blut der Gottlosen. Freuen wird sich der Gerechte, er wartet, er läuft im Blut der Gottlosen. Hunde galten damals als unrein. Huren galten damals als unrein. Wie unehrenhaft war der Tod Ahab, wenn das so sehr unterstrichen wird. Und wisst ihr, was meines Erachtens die Botschaft ist? Warum die Huren in diesem Wasser baden, wo dieser Wagen gereinigt wird von dem Blut von Ahab? Ich glaube, die Botschaft ist, im Vergleich zu Ahab sind selbst die unreinen Huren gerecht. Ahabs Leben ist so schlimm, dass selbst eine Hure, eine Prostituierte, als was Gutes angesehen wird im Vergleich zu Ahab. Was für eine krasse Botschaft. Mit was für deutlichen Worten wird König Ahab von Gott bewertet, der sich so oft gegen Gott widersetzte, der so oft dachte, er kann tun und lassen, was er möchte, der gedacht hat, er muss nicht drauf gucken, was die anderen machen. Und wenn wir über König Ahab reden, wenn wir über Bad Boys reden, dann reden wir auch über Gutes, was wir von dem Bösen lernen können. Und ich glaube, das eine, was wir sehen, ist, nur weil Gott Wunder tut, heißt es leider nicht automatisch, dass die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden. Nur weil Gott Wunder tut und übernatürlich in das Leben von jemandem eingreift, heißt es leider nicht, dass der auch zum Glauben an Gott kommt. Nur weil jemand mit eigenen Augen dabei ist, nur weil jemand zum Beispiel erfährt, von den Kranken gesund zu werden, oder nur weil jemand erfährt, wie Gott den Nachbarn übernatürlich versorgt, bedeutet dies noch nichts. außer dass er eine gute Chance hat, eine Entscheidung zu treffen. Das Zweite, was wir lernen, ist, achte darauf, wer in dein Leben sprechen darf. Achte darauf, wer deine Ratgeber sind, weil die Ratgeber werden eventuell entscheiden, ob dein Leben gelingt oder nicht. Achte darauf, wem du hörst, wen du Raum in deinem Herzen gibst, wer dein Herz füllen darf. Und wenn es stundenlang Netflix ist, dann muss das nicht schlecht sein. Aber vielleicht macht es dein Herz auch taub, von Gott zu hören. Und wie oft geht es uns nicht so, dass irgendwelche Szenen in Filmen gezeigt werden, die uns schockieren und nicht gefallen. Aber wir schauen es ein zweites Mal an. Und ein drittes Mal. Und beim 10. Mal schmunzeln wir schon drüber. Und beim 20. Mal lachen wir mit und es stört uns kein bisschen mehr. Weil wir unser Herz abstumpfen, Stück für Stück. Wer sind die Leute, die unser Leben prägen dürfen, die hineinsprechen dürfen? Ein drittes, was wir lernen von König Ahab. Wenn man sich Gottes Wirken und Reden verschließt, wird es nicht besser, sondern immer schlimmer. Es wird nicht besser, wenn man auf Gottes Stimme nicht hört, sondern sie verdrängt. Ein viertes, was wir sehen, egal wie stark der Gegenwind ist, egal wie sehr die Verfolgung von Gottes Volk ist, Gott bewahrt sein Volk. An mehreren Stellen lesen wir, dass Gott einzelne Leute befohlen hat, mal 100, mal 400 Leute, die an Gott glauben, zu beschützen und zu verstecken. Gott bewahrt sein Volk, egal wie sehr die Verfolgung tobt. Ein fünftes, was wir lernen, wenn wir oder der Staat Gott aus dem Leben drängt, müssen wir uns nicht wundern, wenn sein Schutz auch weggeht. Wenn wir ihn aus unserem Leben schmeißen, wenn wir ihn immer mehr an den Rand drängen, wenn wir uns immer weiter von ihm entfernen, dann können wir uns nicht mehr verlassen, dass seine Gegenwart und sein Schutz immer da ist, weil wir weggelaufen sind. Ich möchte enden mit einem Bibelvers aus 2. Samuel, Vers, Kapitel 14 und Vers 14. Denn sterben müssen wir und sind wie Wasser, das auf die Erde geschüttet wird und das man nicht sammeln kann. Aber Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er hat die Absicht, dass der Verstoßene nicht auch von ihm wegverstoßen bleibt. Gott hat die Absicht, egal wie weit jemand von Gott weg ist, egal ob jemand so schlimm und böse ist wie König Ahab, Gott hat die Absicht, dass es nicht dabei bleibt. Und Gott streckt seine Hand aus, um uns einzuladen und zurückzukehren zu ihm. Gott streckt die Hand aus, dass wir vielleicht auch einzelne Lebensbereiche ihm ganz neu hingeben, vielleicht aber auch unser ganzes Leben. Dass wir ihn einladen, dass wir nicht mehr dieses Böse und Schlechte tun müssen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort Vorbilder, aber auch Charaktere schenkst, von denen wir lernen können. Und dass wir von König Ahab so viel lernen können, wie er so viele Chancen und Möglichkeiten hatte und doch hat er sein Herz davor verschlossen. Und Jesus, so wie du damals an sein Herz angeklopft hast und immer wieder ihm Chancen gegeben hast, umzukehren und zu dir zu kommen, wie du ihn mit Wundern überschüttet hast, so sitzen vielleicht auch heute hier Menschen, die dich noch gar nicht kennen und du klopfst an ihr Herz. Und ich möchte dich bitten, dass auf eine Bereitschaft stößt, dich näher kennenzulernen. Und Vater, wo das so ist, da möchte ich dich bitten, dass du dich kommst und dich vorstellst, dass du jetzt kommst mit deiner Nähe, mit deiner Gegenwart und diese Personen mit deiner Liebe ganz neu zeigst und offenbarst. Hab Dank dafür, dass wir dich jetzt anbeten werden, dass wir in deine Nähe kommen werden, weil du jemand bist, bei dem Wiederherstellung möglich ist. Und egal, wo wir versagt haben, wo wir gesündigt haben, deine Arme sind offen für uns und wir können zurückkommen und deine Liebe erfahren. In deinem Namen, Jesus. Amen.